Spirituelle Krisen. Zum spirituellen Weg gehören Konflikte bei allen Lebensübergangsphasen regelrecht dazu. Immer wieder ist zu unter- und entscheiden zwischen Weg und Welt. Die Welt entwickelt enorme Zugkraft, der schwer zu widerstehen ist. Der Weg braucht Kraft, die im Herzen wohnt und möglichst früh anzuzapfen ist. C.G. Jung brachte es, wie so vieles, auf den Punkt. Dieser Gott wohnt im Herzen, im Unbewussten. Dort ist die Quelle der Angst vor dem unsagbar Schrecklichen und der Kraft, dem Schrecken zu widerstehen. Spirituelle Krisen lassen sich zeitlich und inhaltlich kaum eingrenzen. Sie können bereits in frühester Jugend auftreten, aber meist zwischen Adoleszenz und Lebensmitte, wobei die sogenannte Midlife Crisis auch Züge einer spirituellen Krise entwickeln kann. Es fällt nicht leicht, spirituelle Krisen von der Psychiatrie abzugrenzen, vor allem weil diese bei uns seit C.G. Jung kaum Verständnis für Spirituelles zeigt und ein Sammelsurium von menschlichem Elend verwaltet, das schwer einzuordnen, häufig mit spirituellen Problemen zu tun hat. Allein aus unserem unbewussten Umgang mit den Nach- und Nahtodzuständen entsteht eine Fülle von Problemen, die zum nicht geringen Teil psychiatrisch relevant sind. Letztlich werden bei uns alle Patienten, die sich nicht einordnen oder die in der Gesellschaft zu auffällig sind, in die Psychiatrie eingewiesen, von Kriminellen bis zu Suchenden. Insofern ist Wachsamkeit bei allen psychiatrischen Diagnosen angebracht. Selbst bei klassischen Krankheitsbildern wie Schizophrenie oder bipolarer Störung findet sich immer noch viel Spirituelles hinter den Kulissen von Wahnvorstellungen in den Tiefen der Seele. Der amerikanische Psychiater und Buddhist Edward M. Potwoll, 1936 bis 2003 beispielsweise, hat hier Pionierarbeit geleistet, die er in seinem erhellenden Buch »Verlockungen des Wahnsinns« darbietet, das später in »Berichte aus entrückten Welten« umgetauft wurde. Letztlich ließen sich viele Besessenheitsphänomene, nicht verarbeitete Krisen nach Todeserlebnissen, aber auch Suchtprobleme, die sich aus gescheiterter Suche ergeben, spirituellen Krisen zurechnen. Auch sämtliche mit der Esoterikwelle zunehmenden, durch Verdrängungstechniken wie Affirmationen und positives Denken heraufbeschworenen paranoiden Wahnvorstellungen gehören hierher. Vor allem aber ist an jene Phänomene zu denken, die von der spirituellen Tradition als Kundalini-Prozesse bezeichnet werden. Während die große Mehrheit unserer Gesellschaft zu viel Abwehr gegen seelische Prozesse hat, sind einige auch zu offen dafür, besonders wenn sie entweder zu vehement alle möglichen Techniken konsumieren oder sich in Einzelnen energetisch zu tief verstricken. Ein sensibler Mensch braucht nur mit einer wirksamen Meditationstechnik zu beginnen, die mit wenig Erdung verbunden ist, zum Beispiel einer Mantra-Meditation wie der transzendentalen Meditation, TM. Wer erste schöne Erfahrungen in seiner Innenwelt macht und allen Warnungen zum Trotz immer mehr meditiert, kann erleben, wie er in kürzester Zeit auf eine erschreckende Weise abhebt, was ich in meinen TM-Jahren bei einigen in meinem Umfeld miterleben musste. Das liegt gar nicht an der Meditationstechnik, sondern an der Übertreibung. Wer unausgesetzt Methoden zur Auflösung des Egos ausführt und die Übungen zum Erden weglässt, kann leicht den Bodenkontakt verlieren und in psychotisches Erleben abrutschen. Was ihm da konkret widerfährt, hängt von seiner Seelenlandschaft bzw. seinem Schatten ab. Da können sich wunderschöne Erlebnisse mit grauenhaften Schattendurchbrüchen mischen. Euphorische Stimmungen lassen ihn möglicherweise auf den Schwingen wahnsinnig toller Träume in gefühlsreichen, überwältigender Intensität versinken. Die inneren Bilder bekommen Macht über ihn und überfluten seine nun schutzlose Seele. In Erfahrungen solcher Patientenerlebnisse lassen sich oft spirituelle Anteile deutlich erkennen. Wer sich von übermächtigen Gefühlen mitgerissen und ins Nichts geschleudert, vom Winde verweht, Angst hat, sich im All aufzulösen, braucht keinen therapeutischen Exkurs über die positive Rolle des Nichts im Buddhismus. Unbeteiligte mag es faszinieren, wenn Patienten sich auf geradezu übersinnliche Weise in andere einfühlen und fremde Stimmungen und Gefühle wie eigene spüren. Natürlich sind das beeindruckende Erfahrungen auf dem Weg, sofern man geerdet und einigermaßen abgegrenzt ist. Für Betroffene sind es aber oft beängstigende Symptome mangelnder Abgrenzung. Es erinnert an den Ausspruch, bedenke, was du dir wünschst, es könnte dir gewährt werden. Auch die vielbesungene, bereits erwähnte Kundalini-Energie, nach der vor allem jene lechzen, die sie noch nie erlebt haben, tritt in solchen Fällen plötzlich sehr unerwünscht in mächtigen Wellen auf, ruiniert den Schlaf und lässt den diesbezüglich unerfahrenen Körper manchmal in einer Weise zucken und zappeln, die Betroffene mit Angst bis Panik erfüllt. Nicht mehr Herr im eigenen Körperhaus zu sein, wird ihnen auf drastische Art vorgeführt. Der aus Indien stammende Yogi Gopi Krishna, 1903 bis 1984, beschreibt, wie selbst eiskalte Bäder die innere Hitze nicht lindern konnten. Das Beängstigendste ist überwiegend die Mischung der Bilder und Gefühle, das anfangs zumeist undifferenzierte Sammelsurium aus persönlichen Erinnerungen, archetypischen Träumen, mythischen und religiösen Mustern, die sich je nach persönlicher Seelenvorgeschichte zu Sünden- und Schuldwahnvorstellungen vermischen können. Auch an sich angenehme Erfahrungen der Erhellung und Momente unglaublichen Durchblicks können selten genossen werden, wenn Angst alles überschattet. Wahrscheinlich ist diese Angst überhaupt das zentrale Thema und Schlimmste an dem Zustand, den Betroffene relativ klar mitbekommen. Das komplette Abtauchen in andere Welten, das Psychosen mit sich bringen, fehlt hier meist. In der Nachtmeerfahrt der Seele, die spirituelle Krisen erzwingen, ist aber genug Bewusstsein da, um unter all den Erscheinungen zu leiden und die Angst zu spüren, sich selbst zu verlieren. Letztlich überflutet sie die Panik, ihr Ego könne sich auflösen. Das ist das große Ziel, aber alles hat seine Zeit. Nie ist Kairos, die richtige Zeit, wichtiger als in solchen Phasen. Das Ego lebt von Abgrenzung, will ständig alles sortieren und fühlt sich nur wohl, wenn es sich unterscheiden kann. Beim Versuch, das Ego zu transzendieren, was nichts anderes meint als heil zu werden, muss einem der eigene Schatten begegnen. Aber dafür sollte man reif sein. Grundsätzlich ist es ganz in Ordnung, denn er gehört zur Ganzheit dazu. Selbstverwirklichung meint, nach C.G. Jung, Integration des Schattens. Allerdings ist das ein langer Weg, der sichere Führung braucht und nicht zu überstürzen ist. Die Begegnung mit dem Schatten ist zwingend auf diesem Weg, aber nicht Knall auf Fall, sonst knallen tatsächlich die Sicherungen durch und man fällt der eigenen dunklen Seite zum Opfer. Nicht die Techniken, Übungen, nicht einmal die Drogen, die solche Zustände ebenfalls auslösen können, sind schuld. Verantwortlich sind einzig deren Missbrauch und häufig der Mangel an sicheren Rahmenbedingungen. Man muss lernen, sich besser abzusichern, das Nervensystem langsam an solche Erfahrungsräume zu gewöhnen und darf dann entsprechende Schritte wagen. Aus der Bibel erfahren wir mehrfach, dass wir nicht in der Lage sind, Gott von Angesicht zu Angesicht zu ertragen. Nicht einmal Moses konnte so viel Licht gefahrlos schauen. Er schlug die Augen nieder und sah Gott im brennenden Dornenbusch. Daraus folgt nicht, dass die Einheit, das Licht oder Gott gefährlich sind. Es braucht nur die entsprechende Methode und Führung und die passende Zeitqualität, um damit in Kontakt zu treten. Die Erfahrungen spiritueller Krisen sind insofern wie alle Symptome ganz in Ordnung, gehören aber zu einem höheren Bewusstseinszustand, in dem das Ego transzendiert ist. Sie zu früh zu erleben, ist gefährlich und fühlt sich bedrohlich an, wie spirituelle Krisen eindrucksvoll demonstrieren. Ist die Zeit dafür reif, bereitet es keine Angst mehr zu erfahren, nichts zu sein, keine Grenzen mehr zu haben und zu erleben, wie sich Zeit und Raum als Illusionen auflösen. Um die Erfahrung zu ertragen, nichts zu wissen, musste Sokrates 469 bis 399 vor Christus erst weise werden.